Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio München. Vor knapp 3 Jahren war es für unseren heutigen Gesprächspartner notwendig geworden, seine Heimat Deutschland zu verlassen. Er fand in der Schweiz ein neues Domizil und quasi Asyl. Es ist die Rede von Professor Stefan Hockerts, dem Immunologen und Toxikologen. Er war einer der frühen Corona-Erzählungsskeptiker, Maßnahmenkritiker und vehementer Warner vor der neuartigen MOD-mRNA-Technologie, die fälschlicherweise als Impfung der gesamten Weltbevölkerung mit mehr oder weniger Abnahmedruck angedient wurde. Eva Schmidt wollte zunächst von Professor Hockerts wissen, wie er sein Herkunftsland heute beurteilt.
Wie sieht mein Blick auf das Herkunftsland aus? Ganz traurig. Ich erkenne nicht nur Inkompetenz, ich erkenne bösen Willen in vielen Angelegenheiten und ich erkenne auch den Verlust der eigenen Identität, den man ganz bewusst vorantreibt, ganz offensichtlich die Identität des Landes selbst. Und ja, man sieht natürlich auch, dass alle Menschen, die in irgendeiner Weise eine andere Meinung haben, das ist besonders in Deutschland sehr stark, werden sofort geframed mit Begriffen wie rechts, rechtsradikal, Schwurbler und diese ganzen Begrifflichkeiten. Ich finde das fürchterlich. Es hat 3 Jahre lang, so lange sind wir jetzt, oder fast 4 Jahre, sind wir jetzt schon mit dieser Krise beschäftigt und es ist bisher nicht gelungen. In anderen Ländern gelingt das, wieder zu einer vernünftigen Diskussionskultur zurückzukommen. Alles ist ideologisch verbrämt. Das bezieht sich ja nicht nur auf diese Infektionsgeschichte. Das bezieht sich auch auf die Durchführung von Kriegen. Ich bin jetzt 63. Ich bin mit dem Spruch groß geworden, Frieden schaffen ohne Waffen. Und der hat sich jetzt gedreht in Frieden schaffen mit Waffen. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Das verstehe ich auch nicht. All das sehe ich in Deutschland mit größtem Unbehagen. Und ja, ich bin jeden Morgen, wo ich hier wach werde, in der Schweiz glücklich und froh, dass ich hier sein darf.
Schön. Ich möchte heute mit Ihnen über kein virologisches Thema sprechen. Steigen wir mal so ein. Was ist für Sie der Unterschied zwischen gesund und symptomlos krank?
Ja, die Begrifflichkeit symptomlos krank ist ja eines dieser Worte, so wie Social Distancing, die ja in der Hochphase dieses Corona-Wahnsinns geschaffen wurde. Symptomlos krank ist etwas, was man nach meinem Dafürhalten nicht sein kann. Wenn ich krank bin, dann bin ich pathologisch krank und dann habe ich auch Symptome. Im Übrigen ist das Wort ja geschaffen worden von einem Charité-Professor, der uns allen in der frühen Phase der Infektion ja fast täglich über den Bildschirm geflattert ist. Dieser Professor hat damals die erste Corona-erkrankte Dame, ich glaube, viele haben das vergessen, es war eine Chinesin, die in München oder in Bayern zu Besuch war, der hat sie dann später wohl mal interviewt und hat sie gefragt, ob sie Symptome gehabt hätte. Da hat er wohl keine Antwort bekommen oder er hat nicht weiter nachgehakt. Und später hat man dann festgestellt, die Dame hat sich dann gemeldet, dass sie auf dieser Sitzung, wo sie dann offensichtlich dieses Coronavirus anderen Menschen übertragen hat, vollgestopft war mit Paracetamol, also einer Substanz, die das Fieber senkt, die Kopfschmerzen nimmt und so weiter und so weiter. Natürlich hatte die Dame Symptome. Das heißt, der Begriff symptomlos krank, den gibt es nicht. Gesund allerdings ist für mich noch mehr, als dass es ein Ausbleiben von Krankheit wäre. Gesund, und das ist eine frühere Definition der WHO, das hat sich jetzt geändert, wie so vieles, was sich bei der WHO ändert. Gesund war einmal nicht nur das Fehlen von Krankheit, sondern ein allgemeines soziales, psychologisches und physiologisches Wohlbefinden. Das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Das heißt, gesund ist man nicht nur, wenn man keine Krankheit hat, sondern gesund ist, wenn man sich wohlfühlt. Und das ist noch einmal ein Schritt in eine ganz andere Richtung. Leider ist diese Definition, wie vieles andere bei der WHO, mittlerweile gestrichen bzw. nicht mehr vorhanden.
Da könnten wir jetzt einen Ausflug machen in die Psychoneuroimmunologie, die ja Ihr Kollege oder sogar Freund Christian Schubert vorantreibt. Ja, warum nicht? Vielleicht ein paar Worte dazu.
Ja, das ist genau der Punkt. Ein körperliches, geistiges Wohlbefinden ist eben tatsächlich ein Zusammenspiel von Psyche, Nervensystem und Immunsystem. Und Sie haben Christian Schubert angesprochen. Ja, wir sind seit 30 Jahren befreundet. Ich schätze ihn sehr. Er kommt ja von der Seite des Psychologen, Psychotherapeuten. Ich komme eher von der Seite des Immunologen und so hatten wir natürlich immer sehr, sehr spannende Gespräche. Was bedeutet Psychoneuroimmunologie? Stellen Sie sich einfach unsere Psyche, unser Nervensystem, Immunsystem vor wie Zahnräder einer mechanischen Uhr. Nicht diese Plastikuhren da mit Batterie, sondern tatsächlich eine mechanische Uhr, wo Zahnräder ineinander greifen und wo alle Zahnräder gut geschmiert und frei laufen müssen, damit die Uhr die Zeit richtig anzeigt. Und wenn auch nur ein einziges dieser Zahnräder nicht mehr richtig läuft, gehemmt ist, ein Problem hat, nicht mehr richtig ineinander fasst, dann geht die Uhr falsch. Und genauso ist das mit dem menschlichen Körper auch. Wenn Psyche, Nervensystem, Immunsystem, wenn eine dieser drei Bereiche beschädigt ist, beschäftigt ist, wenn zum Beispiel der Mensch nicht verkraften kann, dass er Absurditäten erleben muss. Zum Beispiel, dass ein Virus in 1,20 Meter völlig ungefährlich, aber in 1,80 Meter tödlich sein soll, denn da soll er dann ja eine Maske tragen, im Sitzen nicht, dann ist das ein Angriff auf die Psyche. Wenn man sich eine gentherapeutische Spritze hat setzen lassen, die Spike-Proteine freisetzt, dann wissen wir das schon seit dem Jahr 2000, dass diese Spike-Proteine neurotoxisch sind, weil sie interagieren gerne mit Membranen und hemmen damit die Nervenbahnen. Dann ist das ein ganz, ganz harter Angriff auf das Nervensystem. Und auch das Immunsystem wird ja, wie wir heute wissen, von diesen ganzen Maßnahmen beeinträchtigt. Lassen Sie mich vielleicht für unsere Zuhörer so ein ganz lustiges Beispiel nennen. Ich finde das immer sehr, sehr einleuchtend. Wenn wir Männer, ich darf das ja jetzt so sagen, eine Sommergrippe haben, dann sind wir ja kurz davor zu sterben, ne? Also wir sind ja da sehr empfindlich und die Liebste aller Lieben pflegt uns eifrig und ist im Helfermodus. Ihre Psyche ist also bestens dabei, weil sie uns hilft. Ihre Nerven sind gestählt, weil wir endlich mal als Mann den Mund halten, ja, und ihr nicht ständig dazwischenreden. Deshalb ist auch ihr Immunsystem so stark und so gut, dass sie sich nicht bei uns ansteckt. Jeder von uns kennt eine solche Geschichte und das ist Psychoneuroimmunologie.
Sehr schön. Und wann ist nicht nur der eben erwähnte Mann, sondern der Mensch generell behandlungsbedürftig?
Immer dann, wenn tatsächlich eine Pathologie vorliegt. Das heißt, bleiben wir mal bei der Atemwegserkrankung. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Machen sich viele gar nicht klar. Das Virus befällt jetzt eine Atemwegszelle oder mehrere Atemwegszellen. Und dadurch, dass das Virus sich in diesen Atemwegszellen vermehrt, werden diese Zellen abgetötet. Das heißt, es entstehen auf dieser Schleimhaut. Das ist ja ganz bewusst so gesagt. Auf dieser Schleimhaut entstehen jetzt defekte Zellen, es entstehen Löcher, es entstehen Bereiche, die repariert werden müssen. Das macht unser Körper damit, indem er Schleim produziert, also eine schleimige, klebrige Flüssigkeit, die versucht, die Oberfläche dieser ganz empfindlichen Schleimhäute abzudecken und sie zu reparieren, damit drunter neue Zellen entstehen können. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Dieser Schleim führt aber jetzt dazu, dass wir Nasenauslauf haben, dass wenn der Schleim in den Rachen gerät, wir husten müssen und damit haben wir eine Pathologie. Und wenn man sich das vor Augen führt, dass man sagt, nur bei dieser Atemwegserkrankung, dass nur dann tatsächlich eine Virusvermehrung stattfindet und dass diese Virusvermehrung grundsätzlich dazu führt, dass Zellen absterben, dann kann man daraus erkennen, dass man pathologisch krank ist. Immer nur dann, wenn wir tatsächlich auch eine Pathologie sehen. Heißt in dem Fall eine laufe Nase und Husten und Auswurf und alles, was dazugehört. All die, die keinen Auswurf haben, all die, bei denen kein zusätzlicher Schleim produziert wird, bei denen vermehrt sich das Virus auch nicht. Also ist der Begriff symptomlos krank so absurd, wie er nur sein kann.
Nochmal die Frage nach dem Arztbesuch. Wenn wir bei dieser Erkrankung und Ihrer Erklärung bleiben, der Körper bildet Schleim, um die Virusvermehrung zu unterbinden. Er weiß sich also selbst zu helfen. Was würde der Arzt tun? Wahrscheinlich Schleimlöser verschreiben, Fieber senken. Das wäre dann kontraproduktiv, oder?
Das ist richtig. In dem Moment, wo wir über Atemwegsinfektionen sprechen, die auf den Atemwegen verbleiben und dort ihr Werk verrichten, fällt mir immer ein alter Spruch meiner Großmutter ein, die sagte, wenn du eine Grippe hast, dann dauert die 7 Tage unbehandelt und 7 Tage, wenn du beim Arzt warst oder Arzneimittel dagegen einnimmst. Wir wissen heute, dass unser Immunsystem so stark ist in der Regel, dass sie mit solchen Infektionen fertig werden. Das haben wir ja auch bei dieser Atemwegsinfektion gesehen, die letzten 3 Jahre. Natürlich macht es Sinn, sein Immunsystem zu unterstützen, gar keine Frage, sich gesund zu ernähren, Zink, Vitamin D, Substanzen zu sich zu nehmen, Vitamin C, die das Immunsystem sozusagen etwas weiterhelfen und unterstützen. Aber der Arztbesuch, den würde ich erst ganz hinten anstellen, erst dann, wenn die pathologischen Zeichen so sind, dass sie nicht mehr zu ertragen sind. Aber wegen einer grippalen Infektion zum Arzt zu laufen, halte ich ganz ehrlich gesagt für kontraindiziert. Richtig, man macht zum Beispiel, wenn man Fieber entwickelt, 39 Grad zum Beispiel. Fieber ist das sehr, sehr Positives, weil wir wissen, dass über Interleukin 1 und Interleukin 6, über Substanzen, die ausgeschüttet werden, unser Immunsystem besonders gestärkt wird. Fieber ist ein Zeichen eines hochaktiven Immunsystems. Wenn ich jetzt dahergehe bei einer Atemwegserkrankung und fiebersenkende Arzneimittel einnehme, dann gebe ich damit dem Immunsystem einen Schlag auf den Kopf. Deshalb dieses Augenmaß zu besitzen, was ich bei einer ganzen Reihe von Ärzten tatsächlich vermisse, wann intervenieren wir und wann intervenieren wir besser nicht, das scheint gerade in den letzten 3 Jahren abhanden gekommen zu sein.
Das beobachte ich schon ein erhebliches länger, aber gut. Jetzt komme ich zur Gretchenfrage. Wer entscheidet, wann der Mensch behandelt werden muss?
Ja gut, zunächst einmal sollte das in seiner Freiheit der Mensch selber entscheiden. Wir leben aber in einer Zeit, wo diese Entscheidungen, und da sage ich jetzt ganz bewusst, nicht nur uns abgenommen werden sollen, wir werden bevormundet. Wir leben ja in einer Verbots- und Gebotsgesellschaft sondergleichen. Sollte jeder mal drüber nachdenken, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat. Es geht ja nicht nur darum, dass uns gesagt wird, wann wir krank sind und wann wir gesund sein dürfen, sondern es wird gesagt, welches Auto wir zu fahren haben, welche Heizung wir einzubauen haben, wie wir folgsam zu sein haben bei gewissen Ideologien, wer wann wo welchen Krieg angefangen hat. Wir dürfen uns schon keine eigene Meinung mehr bilden und sie erst recht nicht nach außen sagen. Das ist eine Entwicklung, die wir haben, wir eben auch im Gesundheitsbereich, wo zum Beispiel eine Weltgesundheitsorganisation dahergeht und über eine ganze Reihe von aktuellen Neuregelungen, über einen globalen Pandemievertrag uns sagen will, wann wir denn eine Pandemie haben, wann wir gesund sind, wann wir krank sind. Also diese Entscheidung sollen wir gar nicht mehr selber haben, sondern dies soll für uns bestimmt werden. Und das ist schon wirklich erschreckend, in welchem Ausmaß das im Moment auf uns zukommt.
Die Weltgesundheitsorganisation erlässt ja schon immer, auch für die sogenannte Pandemie war das so, Guidelines. Wie kommen diese Guidelines denn zustande, diese früheren Empfehlungen, die künftig in den vertraglich gebundenen Ländern mit mehr oder weniger Druck umgesetzt werden müssen?
Das ist jetzt genau die Frage, Frau Schmidt. Die haben Sie jetzt so im Nachsatz sozusagen gestellt. Und das ist genau die Veränderung. Bis dato war die Weltgesundheitsorganisation eine Organisation, übrigens privaten Charakters. Können wir gerne noch darüber sprechen. Wer finanziert die? Wie wird die reguliert? Eine private Organisation, die non-governmental, die nicht gewählt worden ist durch uns, sondern die bestimmt worden ist mit einem Präsidenten oder einem Leiter, der eine, ich sage jetzt mal höflich, interessante Vergangenheit hat. Tedros Ghebreyesus heißt der Mann, der stammt aus Äthiopien, war führendes Mitglied der Volksbefreiungsfront im Tigray. Ihm wird der Beteiligung an einem Genozid in Äthiopien vorgeworfen. Das kann man nachlesen in der Neuen Zürcher Zeitung vom 28. Mai 2023. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Dieser Mann hat also eine durchaus bemerkenswerte Vergangenheit. Auch die diese Weltgesundheitsorganisation finanzieren, zu 80% aus Spenden. Und ja, das muss man sich einfach anschauen. Die Spenden kommen von der Bill und Melinda Gates Stiftung größtenteils. Und sie kommen von einer Global Alliance for Vaccines and Immunization, kurz GAVI. Auch eine Gates-Organisation mit Sitz hier in Genf. Und da kann man sich jetzt ausrechnen, welche privaten Interessen dort eine Rolle spielen. Wenn Sie von Guidelines sprechen, dann möchte ich das berichtigen. Die WHO ist weder berechtigt, noch nennt sie das selbst auch so, Guidelines in die Welt zu setzen. Das dürfen nur autorisierte, von Regierungen autorisierte Stellen, wie zum Beispiel die European Medical Agency oder auch die Swissmedic. Die Empfehlungen, und genau das ist es, eine Guideline ist ja keine Empfehlung, sondern eine Richtlinie. Die Empfehlungen der WHO sind Technical Reports. Und diese Technical Reports werden in Sitzungen erstellt, an denen eine ganze Reihe von Industrievertretern teilnehmen, wo Interessensvertreter teilnehmen, wo Menschen teilnehmen, die sich für meistens die pekuniären Interessen ihrer Auftraggeber einsetzen. Das sind diese Technical Reports, aus denen man dann durch die Hintertür irgendwie plötzlich die Guideline macht. Das sind aber gar keine Guidelines, das sind Empfehlungen. Jetzt haben wir per dato die Situation, dass diese Empfehlungen angenommen werden können. Hat jede Regierung ihre freie Entscheidung zu sagen, nö, also da machen wir nicht mit. Und die anderen Regierungen sagen, oh ja, toll, super, ist eine super Idee, machen wir. Die Regierungen müssen sich dann dem Volk gegenüber, dem Souverän gegenüber verantworten. Sollten sie jedenfalls, da haben wir ja im Moment auch ein Problem. Aber so sieht es unsere Gewaltenteilung vor, dass das Volk als Souverän nachher zu entscheiden hat, war das richtig, war das falsch, was unsere Angestellten dort in der Regierung gemacht haben. Dies soll sich jetzt im Mai 2024 ändern. Es gibt dort neue Gesundheitsvorschriften. Es gibt also zwei neue Regelungen. Das ist der IHR, das ist das Hauptwerk, internationale Gesundheitsvorschriften. Und das zweite ist der globale Pandemievertrag. Und diese beiden neuen aktuellen Regelungen sehen zusammengefasst vor, dass das Wort können, also man kann eine Technical Guideline übernehmen, in das Wort müssen übernommen wird. Es muss übernommen werden. Und das ist natürlich eine spannende Angelegenheit. Die WHO bekommt dort jetzt eine Machtfülle, diese Dinge, die also bei Pandemievertrag oder in den Gesundheitsvorschriften durchgesetzt werden sollen, diese sozusagen verbindlich vorzuschreiben. Heißt, ein deutscher Polizist muss dann nicht mehr die Verordnungen und Gesetze seines Landes durchsetzen auf der Straße, sondern die Vorgaben der WHO, also einer privaten Organisation. Das wirft die Souveränität jeden Staates, also der Staat sind ja wir, das wirft unsere eigene Souveränität komplett über den Haufen, wenn man sowas annimmt. Und meine Sorge ist, beziehungsweise in Deutschland ist das ja schon mit vorauseilendem Gehorsam angenommen worden, in der Schweiz übrigens nicht, bisher nicht, und es gibt dort auch großen Widerstand, dass man tatsächlich auf seine Regierung letztendlich verzichten kann, sondern dass man dann von der WHO weltweit regiert wird. Lassen Sie mich noch kurz sagen, was denn in diesem Pandemievertrag drinsteht. Wenn man gesagt hat, naja, wenn das Ganze sich nur auf Erkrankungen beziehen würde, dann könnte man ja sagen, ja gut, dann ist das eben eine mächtige Befugnis, die die WHO bekommt für die Prophylaxe, für Quarantäne, für medizinische Behandlungen, weit gefehlt. Man hat den Pandemiebegriff weit ausgedehnt. Klima und Klimaveränderung ist plötzlich eine Pandemie. Diabetes ist plötzlich eine Pandemie. Ich konnte mich gar nicht erinnern, dass Diabetes ansteckend ist. Also alles, was in irgendeiner Weise den Menschen betrifft, ist plötzlich per se vom Begriff Pandemie oder Epidemie besetzt worden. Und damit regiert die WHO die Länder, die dieses Gesetz unterschreiben.
Ja, da hofft man auf den schönen Spruch, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber viel Zeit ist ja nicht mehr. Wissen Sie, wo in Deutschland noch Widerspruch laut wird?
Ja, das Problem ist, Widerspruch laut, gerade in der EU, ist ja das Problem. Wir haben ja lernen müssen, auf dem letzten WEF, also hier in Davos, hat die EU-Ratspräsidentin ein für mich denkwürdiges Interview gegeben, beziehungsweise eine denkwürdige Rede gehalten. Frau von der Leyen hat uns ja mitgeteilt, dass nicht die Kriege eine Gefahr darstellen für die Welt, dass auch keine Epidemien oder Viren eine Gefahr für diese Welt darstellen, sondern Fake News. Heißt, in dem Moment, wo bestimmt wird von einem Wahrheitsministerium, was nun wahr ist und was falsch ist, wird sich kein Widerstand mehr rühren, weil natürlich nur das alles richtig ist, was die Politiker tun. Und wenn wir dazu eine andere Meinung haben, dann sind das Fake News. Und diese werden ja nach dem neuen, das ist ganz fürchterlich, das nennt sich auch noch Demokratiebewahrungsgesetz oder sowas. Dieses Gesetz gibt ja jetzt die Möglichkeit, Menschen, die eine andere Meinung haben, zu verfolgen, sie zu bestrafen, sie sozusagen gerichtlich kaltzustellen. Die Möglichkeit gibt es ja jetzt. Deshalb wird sich wenig Widerstand rühren, Frau Schmidt, gerade in der EU. Hier in der Schweiz sieht das anders aus. Hier gibt es die Souveränitätsinitiative von Maßvoll. Das ist eine Organisation, die schon einige Initiativen losgetreten hat. Es wird eine Volksabstimmung hoffentlich geben, wenn man denn 60.000 Unterschriften zusammenbekommen hat. Das ist aber absehbar. Und da hat das Volk als Souverän durchaus noch das Sagen und wird sich hoffentlich nach entsprechender Information dagegen entscheiden. Und dann wird der Bundesrat hier in der Schweiz kaum eine Möglichkeit haben, das zu ratifizieren. Die Zeit wird aber eng. Also es ist tatsächlich so, dass im Mai diesen Jahres das unterschriftenreif sein soll.
Ich weiß gar nicht, ob ich mit diesem dystopischen Szenario das Gespräch beenden will. Haben wir nicht auch noch einen schönen Ausblick?
Ja, absolut, absolut. Wenn jemand uns sagen will, was Wahrheit ist, dann ist er schon sozusagen auf dem Weg der Fake News. Wenn uns Frau von der Leyen erzählen möchte, dass all das, was sie sich ausdenkt und was sie im Gemeinsamen mit Herrn Schwab, die sind ja engstens befreundet, und mit Herrn Gates dort sich austüftelt, die Wahrheit sei, dann hat sie etwas aus dem Blick verloren. Und das ist das Buch, an dem ich mich auch sehr gerne und sehr viel orientiere. Das ist das Buch der Bücher, in dem tatsächlich Wahrheit drinsteht, wie wir uns untereinander zu behandeln und zu respektieren haben. Das ist die Bibel. Und wenn wir uns diese Bibel mal vornehmen und feststellen, wie oft dort drinsteht, fürchtet euch nicht, habt keine Angst, lasst euch nicht in die Irre führen. Habt den Blick auf Gott, habt den Blick auf Jesus, habt den Blick auf das, was euch wirklich hilft. Dann werden euch Kräfte verliehen, die ihr nicht für möglich haltet. Dann könnt ihr, wenn ihr Gottvertrauen habt, das hat Petrus ja bewiesen, übers Wasser gehen, ja, also ne, physikalisch undenkbar. Aber was soll das bedeuten? Ihr habt die Möglichkeit, Dinge zu leisten, Dinge zu tun, Dinge zu bewegen, obwohl uns eine große Macht, ein großer Geldsack uns sozusagen gegenübersteht bei den Mächtigen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ne, das ist ja etwas, das ist ja außer Kraft gesetzt worden mit der Spaltung, dass man Hass gesät hat. Und ich bin der Meinung, wenn eine Regierung Hass sät, auf Ungeimpfte zum Beispiel, dass man denen sagt, das seien ja Tiere, die würden ja gar nicht mehr zu uns gehören, die hätten ja gar keine Lebensberechtigung, dass das nicht göttlich sein kann. Deshalb bin ich so fest davon überzeugt, dass die Wahrheit sich durchsetzen wird. Es wird aber ein langer Weg sein und wir werden dafür noch eine Menge Opfer bringen müssen. Das spreche ich aus eigener Erfahrung, will das gar nicht thematisieren. Wir, die sich für die Wahrheit einsetzen, werden dafür noch eine Menge Opfer bringen, aber im ganzen Ende werden wir die Menschen überzeugen können und die Wahrheit ans Licht kommen.
Das war ein schönes Schlusswort, hoffentlich nicht nur für die Gläubigen unter unseren Hörern, sondern für alle, die an die wirkmächtige Wahrheit glauben. Vielen Dank, Professor Hockertz.
Ich danke Ihnen.
Sie hörten den zweiten Teil eines Gespräches von Eva Schmidt mit dem Toxikologen und Immunologen Professor Stefan Hockertz. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Tag und Abend.